Aber insgesamt ist das jedem klar, dass es einfach nur die eigene Faulheit und Scheißegalhaltung ist, dann halt, sich halt nicht pflanzlich zu ernähren, weil halt die einzelnen Personen sagen, okay, ist mir egal, sollen andere sich drum kümmern um das Problem.
Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse. Für Männer, die noch was vorhaben.
Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zum Not Too Old Podcast. Heute wird es kriminalistisch, denn unser heutiger Gast ist Deutschlands bekanntester Spurenexperte, wenn es um Todesfälle geht. Der Kriminalbiologe Dr. Marc Benecke ist Forensiker mit dem Fachgebiet Tiere auf Leichen. Zu diesem Thema habe ich ihn vor gut 20 Jahren mal bei TV Total als Gast von Stefan Raab erlebt und seitdem poppt er immer wieder auf, mal als Experte bei aktuellen Fällen oder durch seine vielen Aktivitäten und Kanäle. Allein dieses spannende und oft geheimnisvolle Fach der Kriminalbiologie bietet schon Platz für einen abendfüllenden Austausch. Marc ist aber noch auf vielen anderen Bühnen aktiv. Er ist politisch engagiert, ist fast das ganze Jahr zusammen mit seiner Frau Ines unterwegs und begeistert seine BesucherInnen mit diversen Live-Programmen. Er schreibt Bücher, er steht auf Tattoos, er weiß durch seinen Hintergrund als Biologe auch um den dramatischen Zustand unseres Planeten. Marc steht aber auch beruflich für Veränderung, für Transformation und für den rastlosen Weg vom einsamen Spurenleser zum Entertainer mit vielen Botschaften. Da interessiert uns natürlich, was ihn antreibt und was seine Motivation ist. Darum ist es das Ziel, mehr über den Typen unter dem Kittel zu erfahren. Wenn euch gefällt, was ihr hört, hinterlasst gern mit einem Klick eine Bewertung auf Spotify oder Apple. Wir sitzen backstage vor seiner Show in Hamburg. In 3 Stunden geht's für ihn auf die Bühne vor ausverkauftem Haus. Das Thema lautet Kriminalfälle am Rande des Möglichen. Einige nennen ihn Dr. Made, er selbst nennt sich Marquito. Wir sagen, lieber Marc, herzlich willkommen im Not Too Old Podcast und vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke für deine Zeit.
Sehr gerne. Du bist 53. Ich weiß, dass du nicht besonders auf Geburtstage stehst, aber wie erlebst du bisher die Dekade deiner 50er?
Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Nee, ist Alter kein Thema. Nö. Älter werden auch nicht.
Ich habe zumindest bisher noch nie drüber nachgedacht.
Okay. Du bist in Bayern geboren, du bist in Köln aufgewachsen. Was ist Heimat für dich?
Och, eigentlich mittlerweile durch das viele Rumgegurke ist das eigentlich da, wo ich halt gerade bin und mich so ein bisschen auskenne. Ja, also ich meine, Heimat, ja, weiß nicht genau, was das so bedeutet.
Wo du ankommst, wenn du sagst, so jetzt.
Ja, also ich meine, ich bin schon gerne in Köln und da im Labor und so, aber ich bin auch gerne unterwegs. Ich mache ja eigentlich gute Erfahrungen so beim Rumfahren und treffe Menschen, die irgendwie freundlich sind oder interessante Dinge berichten. Also insofern, ich glaube, das löst sich dann, das geht aber, glaube ich, vielen Menschen, die viel unterwegs sind, so, das löst sich dann irgendwann so ein bisschen auf. Also manchmal so. Ein Kumpel von mir sagt immer, wo das Kopfkissen gerade ist, da ist Heimat, aber das ist, finde ich, jetzt auch, trifft auch nicht unbedingt so richtig, aber sagen wir mal, wenn alles gut funktioniert und alles vernünftig gepackt ist und du nichts vergessen hast und dich nicht um 1000 Sachen kümmern musst oder wenn du was vergessen hast, weißt, wo du es schnell besorgen kannst oder so, das ist so der sehr kleine Rahmen, in dem sich das bei uns bewegt, dieser Heimatbegriff, glaube ich. Ja.
Okay. Dein Job, du hast schon gesagt, du bist wahnsinnig viel unterwegs, ist nicht unbedingt familienfreundlich. Wie hast du das gehandhabt, als deine Tochter noch kleiner war? Mittlerweile ist sie ja schon volljährig, braucht dich vielleicht nicht mehr ganz so dringend. Wie war das früher?
Ja, naja, das erzähle ich mal im anderen Podcast.
Klar.
Also grundsätzlich finde ich es wichtig bei allen jungen Menschen, mit denen wir zu tun haben, die Ines und ich und mein Team, dass wir die halt, wir lassen die halt machen und wir sorgen alle dafür, dass sie wirklich das sagen können, was sie sagen möchten und das Leben führen können, was sie wirklich leben möchten. Und den Rest machen wir mal in einem anderen Podcast.
Alles klar. Du hast wahnsinnig viele Leidenschaften. Du bist auch in diversen Clubs und Vereinigungen engagiert, von Dracula über Comics bis zu Parawissenschaften. Wie passt Donald in diese ansonsten so eher düstere Welt? Du bist ja bekennender Donaldist. Was fasziniert dich daran?
Also Donaldismus, für die das nicht kennen, das ist eine Forschungsrichtung, die sagt, dass ein Zeichner, der heißt Karl Barks, das ist der sogenannte gute Zeichner, das sieht man auch, also der kann deutlich besser zeichnen als die meisten anderen oder konnte, der ist jetzt schon tot. Und die deutsche Übersetzerin Dr. Erika Fuchs, dass die beiden sozusagen ein geschlossenes Bild geschaffen haben, was nicht angetastet werden kann, so wie die Bibel oder der Koran oder die Tora oder was weiß ich was, irgendwelche religiösen Schriften, Mormonenschriften und so. Und dann musst du alle Fragen, die du hast, musst du aus dem, was da drin berichtet ist, ableiten. Zum Beispiel, wie ist die elektrische Spannung, wie ist die Radioaktivität, welche Erziehungsmethoden gibt es, warum haben nur die Frauen Schuhe an, zumindest Schuhe mit Absätzen und so weiter. Und das ist halt super lustig, weil normalerweise wird das halt so gerne, wie gesagt, in religiösen Umfeldern gemacht oder auch bei Gesetzesauslegungen. Ne? Was hat der Gesetzgeber, die Gesetzgeberin gemeint? Aber im Journalismus kannst du das halt mal an einer eigentlich harmlosen Sache durchspielen. Und das Verblüffende ist, wie detailgetreu das wird. Also für mich ist das eine sehr gute Übung, weil wir das vor Gericht auch oft erleben. Du hast ein super genaues Bild. Das passt auch alles zusammen, aber die Grundannahme ist falsch. Also du hast eine Verurteilung oder einen Freispruch, aber das stimmt einfach alles nicht, obwohl es zusammenpasst, weil die Grundannahme falsch war. Und hier bei dem Journalismus ist halt die Grundannahme falsch, dass Entenhausen sozusagen nur durch diese beiden Personen in wahrhaftiger und unzweifelhafter und auf jeden Fall richtiger Weise dargestellt und überliefert ist. Mhm. Also das ist schon echt cool. Also wer da mal Spaß dran hat, kann sich die Zeitschrift Der Journalist anschauen, die erscheint regelmäßig, oder auch den Stadtplan angucken, der wirklich alle, also so Panels, also so Einzelbilder, ne, aus den Comics von Karl Barks enthält und auch mit den Benennungen von Dr. Fuchs, und das funktioniert. Also ich meine, man könnte ja auch vermuten, dass vielleicht Karl Barks jetzt nicht einen riesigen Stadtplan hatte, in dem alle Geldspeicher von Dagobert Duck und so eingezeichnet sind. Aber das lässt sich herstellen. Also es ist ein wirklich sehr, sehr gutes Lehrstück dafür, dass egal wie viele Hinweise du zu haben glaubst, das heißt immer noch nicht, dass du das echte Bild siehst.
Okay, sehr spannend. Habe ich so noch gar nicht gewusst. Wenn man so deine Kanäle verfolgt oder auch deine Bücher liest, dann tauchen auch oft Serien und Filme auf, die du zitierst oder auf die du dich beziehst. Du hast aber auch geschrieben, du hast gar keinen Fernseher zu Hause. Hängt das damit zusammen, dass ihr dann unterwegs guckt, dass ihr eher streamt? Weil du scheinst ein Cineast zu sein, aber nicht jetzt zu Hause auf dem Sofa sozusagen.
Das, ja, genau, das stimmt. Wir haben auch gar kein Sofa, richtig. Und auch kein Fernseher und so weiter und auch ja, sonst nichts. Ja, streamen, das kommt jetzt eher von der Ines, meiner Frau, die guckt sich sehr viel neues Zeug an, die ist auch bei TikTok und so unterwegs. Also jetzt ist ja Juni 2024, ne? Da gibt es noch Menschen, die nicht bei TikTok sind, zum Beispiel ich. Und das führt dazu, dass sie tatsächlich dann bei Serien und so, da kennt sie sich damit aus. Von den neueren Sachen kenne ich eigentlich meistens Dinge, die es schon vorher gab, zum Beispiel als Comics. Zum Beispiel jetzt läuft The Boys gerade, die neue Staffel bei Amazon. Die gucke ich mir an. Während Corona habe ich mir auch mal ab und zu ein paar Sachen angeguckt, weil da viele Veranstaltungen ausgefallen sind. Aber da ist nichts von hängen geblieben. Also ich mag am liebsten, mag ich die Sachen, die tatsächlich im Kino laufen oder als Comic oder auch als Buch bei Herr der Ringe oder sowas, irgendwie mal vorhanden waren und sich dann über die Zeit in anderen, wie soll man sagen, Datenträgern und Darstellungsweisen entwickelt hat. Aber zum Beispiel diese Herr der Ringe-Serie, die dann später lief, die habe ich auch schon gar nicht mehr angeguckt. Da habe ich mir nur mal die ersten 5 Minuten angeguckt. Dann habe ich sofort gesehen, dass das für mich nicht mit Liebe und Sorgfalt gemacht ist. Und dann gucke ich mir das auch nicht an. Also wenn, dann sind es tatsächlich oft Sachen, die aus Kino, Büchern, Comics oder so stammen. Aber mit so Serien wüsste ich jetzt fast gar keine, wo ich mich wirklich gut mit auskenne. Ja. Also noch Blu-ray-Serien habe ich noch geguckt. Da ging das noch, da waren wir noch nicht ganz so viel unterwegs. Also zum Beispiel Vampir-Serien, True Blood, die war sehr, sehr gut. Sowas, aber...
Was mit einer unserer liebsten Serien zu Hause von meiner Frau und mir ist Dexter. Hast du das gesehen?
Nee,
so
Sachen gucke ich nie. Also Dexter ist ja so eine Serie, also habe ich gesagt bekommen, weil ich immer nachgefragt werde, wo einer Blutspuren untersucht und das... wir machen das ja in Wirklichkeit selber im Labor. Also das, ich verstehe auch gar nicht, woher diese Liebe zu diesen Krimis kommt, in denen dann die Spurenuntersuchung ja auch, also eigentlich fast nie auch nur ansatzweise richtig dargestellt ist, weil vor allen Dingen auch, weil eine Person oft so viel kann und so. Also das ist ja meistens nicht der Fall, sondern viele verschiedene können viele verschiedene Sachen. Deswegen, sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen. Okay. Also Schweigen der Lämmer, das war aus den 1990ern, glaube ich, oder vielleicht sogar noch 80ern. Da haben sie es ganz gut gemacht, weil sie da sehr feinfühlig und auch mit sehr viel Informationen, die sie sich gesucht haben, übrigens auch bei True Blood, bei der rein frei erfundenen Vampir-Serie, haben sie das auch gemacht, sich Informationen besorgt haben und die eingebaut haben. Und wenn du weißt, wie es in Wirklichkeit ist, zum Beispiel bei der FBI Academy, beim Schweigen der Lämmer oder mit Serienmördern oder bei Vampir-Subkulturen oder so, dann siehst du das halt, dass die sich da wirklich Mühe gemacht haben. Und für die Leute, die das nicht wissen, scheint das aber durch. Ich kann auch nicht so genau erklären, wie, aber das ist der Unterschied zwischen einem sehr gut gemachten Film, der auch eine gute Dramaturgie hat, also ein gutes Drehbuch, und einem sehr gut gemachten Film, der ein scheiß Drehbuch hat. Das merken die Leute einfach. Das merkt man richtig. Wenn die aus dem Kino rauskommen, merkt man das richtig, dass die Leute sagen so, irgendwie war der total gut gemacht, der Film, aber da bleibt nichts hängen. So. Ne? Und ich bin dann eher der nur das versucht anzugucken, was irgendwie interessant ist. Oder was manchmal passiert ist, dass die Filmverleiher mich ansprechen. Zum Beispiel, da wäre ich nie reingegangen. Cocaine Bear vor kurzer Zeit oder Man hieß der, also Männer, Man, M-E-N. Das sind so zwei, also das eine ist, da frisst ein Bär halt Kokain und dreht durch. Und das andere, Man, das ist so eine ganz merkwürdige Gruselgeschichte, die sich am Ende so ein bisschen David Cronenberg-mäßig entwickelt, so ganz ungewöhnlich, auch stilistisch. Und da erlebe ich dann manchmal einfach auch Überraschungen, weil die Leute wissen, also die Filmverleihe wissen, dass mir das gefällt. Oder neulich auch einen super geilen französischen Zombie-Film, der ist total geil, der ist völlig untergegangen, hat keiner geguckt. Der ist absolut 1+. Und da sagt dann der Verleih zu mir, guck mal, kannst du dir mal angucken vorher, wenn es dir gefällt, weil die wissen, dass ich Influencer-Scheiß hasse, wie die Pest. Ne? Dann sagen die, wenn es dir gefällt, kannst du ja irgendwas drüber schreiben, ist doch egal was, wenn nicht, dann nicht, ist auch alles wurscht. Aber wir wissen, dass es dir gefällt und dass du ehrlich bist und die Leute haben mehr von der ehrlichen Meinung als vom nächsten Promo, Insta, Influencer-Glitzer-Scheiß halt. Also so kommt das, dass ich manchmal auch ein bisschen schrägere Sachen sehe.
Du sprichst jetzt schon das Posten an. Du erzeugst wahnsinnig viel Content und bist fast täglich auf den Kanälen unterwegs. Du hast jetzt gesagt, TikTok noch nicht, aber es gibt viel auf YouTube, es gibt auf Instagram viel.
Facebook auch. Also das kennt heute natürlich keiner mehr. Aber bei Facebook sind wir, glaube ich, schon bei 500 irgendwas, 20.000 Followern. Also das ist auch, wird oft vergessen. Aber das sind scheinbar ein bisschen, weiß ich nicht, ob es ältere Leute sind oder ein bisschen ruhigere Leute, aber...
Wie kriegst du diesen ganzen Content erzeugt und gepostet? Macht ihr das so im Team oder?
Nö, ich mach das über. Nee, die Ines macht ihren TikTok-Kram. Ich verstehe das auch meistens. Also 90% der Witze verstehe ich überhaupt nicht. Das ist so eine ganz eigene Humorsprache, die da haben, die raff ich überhaupt nicht. Also wirklich nicht. Muss die Ines mir dann erklären, weil das bezieht sich auf bestimmte Töne, die gerade aktuell sind und Trends und dies und das. Das raff ich dann immer nicht. Das ist auch sehr, sehr schnelllebig. Also viele von den Trends sind auch schnell wieder vorbei, logischerweise. Ja. Und nö, ich poste einfach, was ich interessant finde. Mehr ist es nicht. Also da gibt es kein Geheimnis.
Okay. Tust du irgendwas, um gesund zu bleiben? Also Sport, weiß ich, ist nicht so deins. Gibt es was anderes? Meditierst du, machst du was? Oder bist du alleine, weil du so viel auf Achse bist, eigentlich immer schon in Bewegung?
Ja, die Ines ist der Meinung, das liegt daran. Es ist auch tatsächlich so, dass ich keine Rolltreppen und so benutze. Also ich schleppe meine Koffer, die auch wirklich ziemlich schwer sind wegen der ganzen Technik. Oder jetzt sind wir 18 Tage unterwegs, alleine die Unterhosen. Das hört sich jetzt albern an, aber 18 T-Shirts, 18 Unterhosen, 18 Paar Socken. Ich weiß, das hört sich lustig an, aber das ist schwerer, als man meint, wenn da noch zwei Rechner dabei sind und die ganze Technik. Und das scheint, also ich habe es jedenfalls gemerkt. Also als ich aufgehört habe, mit den Rolltreppen zu fahren, habe ich wirklich innerhalb von kürzester Zeit, das hat 2-3 Wochen gedauert, dann habe ich gemerkt, dass ich da fitter war. So, das erzählen ja auch Leute, die aufhören zu rauchen. Dann sagen die auch, habe ich direkt gemerkt. Ja, und so war das. Ansonsten, ja, wir essen eigentlich wenig Shit. Also wenn man nicht vernünftig, nicht was halb, also nichts jetzt gegen Pizza und Fritten und so, ne? Pommes und dergleichen, also da habe ich nichts gegen, aber im Großen und Ganzen essen wir vernünftige Sachen, also gehen wir notfalls zum Supermarkt und kaufen uns, also das haben wir gestern gemacht, haben wir ein paar Tomaten gegessen, gab halt nichts anderes, ist dann halt so.
Das ist ja auch nicht immer ganz einfach, wenn ihr immer unterwegs seid, dass ihr dann
euch sozusagen versucht. Ja genau, dann lassen wir es einfach, ne? Also Pfeffer und Salz habe ich immer dabei, Besteck habe ich auch immer dabei, noch ein Schneidemesser für Brot oder so habe ich auch immer dabei, also das geht dann schon, hat aber lang gedauert, also hat viele Jahre gedauert, bis wir das raus hatten, dass wir nicht noch wieder bei pflanzlichem Fastfood gelandet sind, dass dann auch am Ende der ekelig, der 100. Burger und das 100. Mal Pommes und so. Oder heute zum Beispiel auch eine riesen Enttäuschung bei einem Laden, den gibt es an sehr vielen Bahnhöfen in Deutschland. Der hatte früher sehr gute so Bowls und alles Mögliche und jetzt besteht die Bowl halt nur noch aus Eisbergsalat, der ist aber versteckt und darüber ist dann das, wo es angeblich in der Bowl drin ist. Also es ist wirklich lupenreiner Betrug und das war zum Beispiel scheiße, das heißt, dann fällt jetzt schon wieder eine Kette, eine deutschlandweite Kette weg, die wir benutzen können, weil wir uns natürlich nicht verarschen lassen wollen, das kostet 10 Euro und dann, nee, also dann kaufe ich mir lieber ein paar Tomaten für das Geld. Und ansonsten, ach ja, wir versuchen immer so halbwegs genug zu schlafen. Das ist auf Tour natürlich auch schwierig, aber die Ines macht zum Beispiel immer, die sorgt dafür, dass die Vorhänge richtig zu sind, was ich am Anfang total albern fand, dass kein Licht reinkommt in den Hotels, aber das bringt tatsächlich was, erhebt die Schlafqualität, würde man gar nicht meinen. Oder ich habe immer Ohrstöpsel drin, weil sonst mich irgendwie Ticken oder Rascheln oder Rauschen stört. Das ist auch noch wichtig. Und jetzt probiere ich gerade was aus. Das werden wahrscheinlich alle völlig verrückt finden. Ach so, Alkohol trinken wir auch fast keinen mehr, weil das immer so, wir haben das mal beobachtet, das kostet uns immer so eine Stunde morgens. Also da ist man so eine Stunde morgens, ist man dann platter. Also auch wenn man nur zwei, drei Drinks hatte abends. Das machen wir jetzt gerade. Das hat auch echt extrem viel gebracht. Das werden wir wahrscheinlich auch beibehalten. Das machen wir jetzt schon so seit, also schon was länger, so über ein Jahr oder. Und ich versuche jetzt gerade noch was ganz Verrücktes, mal auf Kaffee zu verzichten. Das war zwar jetzt die ersten zwei Tage, war das ziemlich, also das war wirklich krass. Ich war unfassbar müde. Ich hätte das niemals gedacht, ne? Wie krass das ist. Aber sowas mache ich schon, weil die Tour, also dieses ewige Touren, ne? Ich mache das ja seit 30 Jahren, das frisst sich irgendwann nicht rein und dann irgendwann merkst du es nicht richtig. So. Und dann bist du auf einmal, stehst du wirklich vorne und denkst dir so, boah, ich pack das jetzt heute Abend nicht mehr. Ne? Und dann macht es keinen Spaß mehr.
Gibt es denn, du bist Workaholic, du bist, glaube ich, immer irgendwie auf Sendung und auf Empfang. Machst du irgendwas, um auch mal komplett abzuschalten oder macht ihr auch mal wirklich zwei Wochen Urlaub ohne Rechner oder gibt es das eigentlich?
Nee, das geht auch gar nicht. Also wir sind ja beide selbstständig, das ist völlig ausgeschlossen. Also wir sind ja Einzelunternehmer jeweils. Wir müssen die ganze Zeit auf E-Mails antworten, das geht nicht anders. Also nicht nur, weil irgendwelche, also früher gab es ja noch diese Arschloch-Abmahn-Anwälte, ne, die dann versucht haben, wegen irgendeinem Kartenfitzel, der irgendwo zu sehen war, haben die versucht, dich dann abzumahnen und so. Da musst du einfach schnell reagieren. Aber es ist auch so, der ganze Kleinkram, ich meine, wir machen ja alles selbst im Sinne von alles, also einfach alles. Also auch ohne, dass da eine formelle Frist ist, das rieselt halt zu. Also zum Beispiel jetzt, während wir den Podcast machen, ja, ich weiß nicht, ich kann ja nachher mal gucken, jetzt habe ich es auf Flight, das Handy, weil du nicht wolltest, dass das hier das Mikrofon stört, aber da sind bestimmt jetzt 20 E-Mails reingekommen, wenn wir zu Ende geredet haben. Und davon sind, sagen wir mal, 4 oder 5 sind so, dass du die besser schnell abarbeitest. Also ich war auf dem Erziehungswissenschaftlichen Kongress für unseren Autismusverband letztes Jahr in Glasgow. Da waren wir sehr eingespannt durch viele Konferenzen, viel Rumgerenne an der Uni und so. Da waren am Ende, obwohl ich jeden Tag ganztags versucht habe, da gegen diesen E-Mail-Sturm anzukommen, waren am Ende hunderte E-Mails, die ich dann da bearbeiten musste im Zug. Ich weiß auch nicht, Urlaub macht uns auch jetzt, von was sollen wir Urlaub machen? Ich meine, wir machen das ja gerne. Also wir machen ja nur Sachen, die wir gerne machen. Deswegen, ich wüsste jetzt nicht, von was ich Urlaub machen soll. Also die meisten Menschen haben ja, glaube ich, so viel ich das richtig verstehe, die Idee, okay, meine Arbeit oder meine Familie oder mein Leben sind irgendwie nicht so toll und dann brauche ich jetzt davon irgendwie einen Urlaub. Aber ich mag das ja. Ich rede ja jetzt hier mit dir, weil ich da Spaß dran habe. Da brauche ich ja keinen Urlaub vor. Sonst würde ich es halt direkt nicht machen, wenn ich keinen Bock hätte. Und nicht erstes machen und dann hinterher rumjammern, dass ich Urlaub brauche. Also.
Okay. Ihr seid ja den Großteil des Jahres unterwegs, hast du schon gesagt. Jetzt so 18 Tage am Stück. Ihr übernachtet in Hotels. Hat sich so für dich im Laufe des Älterwerdens dein Anspruch an die Hotelbetten, an das Frühstück, an den Komfort auf Reisen irgendwie verändert? Also
nee, bei mir überhaupt nicht. Also ich habe auch länger, die Ines kann da auch ein klagevolles Lied von singen, auf einem Brett geschlafen. Also ich brauche das überhaupt nicht, den ganzen Komfort oder so. Also wenn ich in irgendeiner Hütte leben würde, dann würde ich mir abends so ein Brett runterklappen an zwei Ketten und dann würde ich auf dem Rücken pennen. Aber ich muss sagen, dass die Personen, die mit mir mitgereist sind, also es sind ja früher auch noch andere Personen mitgereist, die haben dann immer so schon ganz vorsichtig gesagt, so, Marc, also jetzt mal ganz im Ernst, ne, das müsste jetzt schon mal ein bisschen weicher sein, ne? oder angenehmer sein. Oder in manchen Hostels war es auch so, dass die im Laufe der Zeit immer mehr runtergerockt sind. Also besonders zwei Hostelketten, wo das dann auch wirklich, also ich kann halt Bettwanzenkot sehen, also ich weiß, wie der aussieht und die Ines kann die riechen, die Bettwanzen. Und dann haben wir irgendwie gesagt, okay, also jetzt reicht's. Ne? Also wir müssen uns jetzt nicht mit Gepäck, was dann möglicherweise voller Bettwanzen ist, auf eine Tour begeben. A, verschleppen wir dann die ganzen Wanzen. Also das ist zum Beispiel mal in Rumänien passiert, da war das in unserem Hotel so. Und B, also ins nächste Hotel und Hostel und so weiter. Und B, hast halt überall die juckenden Stellen, also das muss jetzt nicht sein. Mhm. Ne? Aber im Grunde genommen ist es mir egal. Also ich muss sagen, die früher war es mal so, dass im Januar, Februar waren die in Berlin zum Beispiel die Luxushotels relativ billig. Und dann habe ich aus Spaß, so ein Hotel gebucht und dann haben wir dann gesagt, wir brauchen nichts davon. Wir brauchen den Swimmingpool nicht, wir brauchen die Sauna nicht, wir brauchen die Tausenden von Gegenständen und 40 Kissen im Zimmer nicht. Wir brauchen kein super kompliziertes Lichtsystem. Mir reicht ein Schalter, wo das Licht an- und ausgeht. Ich brauche keine Sprudeldings im Bad, weil ich eh nicht zum Baden komme. Also so gesehen ist das relativ entspannt. Mhm. Also ich würde es nicht aufs Älterwerden würde ich es jetzt nicht so beziehen, sondern eher darauf, dass ich mittlerweile sage, okay, guck mal, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch, sagen wir mal, in irgendwie eine Art Ruhestand erleben oder so, ist halt null. Ne? Also die Welt brennt halt ab und fackelt ab. Dann können wir uns jetzt auch mal für 20 Euro mehr oder so ein Hotelzimmer lassen. Oder jetzt, während wir heute sprechen, spielt ja die Türkei. Wir sind in Hamburg und ich habe das Hotelzimmer schon vor langer Zeit gebucht, aber scheinbar wussten die Leute da schon, wann die EM-Termine sind. Das Zimmer, wo wir, das ist ein Hotel, wo wir sehr oft sind, in so einer ganz, in so einer angeblich der kriminellsten Straße Deutschlands angeblich. Und da kostet das Zimmer jetzt das Dreifache. Und dann habe ich halt auch, anstatt zu schimpfen mit denen, gesagt, hören Sie mal, ich bin hier seit 20 Jahren Ihr Stammkunde, was soll die Scheiße? Dann sage ich halt, gut, dann kriegen Sie jetzt halt das Dreifache. Was, weißt du, so halt. Ist aber trotzdem dasselbe Hotel mit dem gleichen Komfort.
Kommt ihr denn immer auch noch dazu, vielleicht euch die Städte ein bisschen anzugucken, in denen ihr seid? Oder ist es eigentlich wirklich so, Bahnhof dann zur Veranstaltung und morgens wieder weiter? Oder?
Ja, eigentlich ist das so. Aber man sieht, also wir sehen trotzdem eigentlich viel. Wir treffen ja für die Tätowierungen, die wir machen, für die Fans. Die können ja, wenn sie das wollen, sich vorher so eine Tätowierung machen lassen. Da erfahren wir unheimlich viel aus der Region, weil die Leute erzählen ja dann irgendwas aus ihrer Region und so. Dann beim Einkaufen kriegst du auch super viel mit. Zum Beispiel, ne, ist das eine arme Region? Ist das eine reiche Region? Ist das eine Region, die viel Wert auf Kultur legt oder nicht? Fühlen die sich abgeschnitten, die Leute vom Rest, in dem Fall jetzt Deutschlands, wenn wir von Deutschland reden oder auch in anderen Ländern, oder nicht? Sind das voll die Nazis oder leben die in so einer Glücksbärchenwelt, wo angeblich alle reich und glücklich und zufrieden sind? Also das kriegst du schon sehr, sehr gut mit. Das auch an Gerüchen, auch wie es geputzt ist, auch schon am Bahnhof, wie viel Geld die Bahn da rein investiert. Also zum Beispiel in Messestätten, da lässt sich die Bahn halt davon gut überzeugen, da Geld reinzustecken. Während zum Beispiel an Universitätsstätten, Mittweida zum Beispiel erlebt das jetzt gerade live nicht. Da hat Mittweida gesagt, also liebe Deutsche Bahn, wie wäre es denn, unseren Bahnhof im Jahr 2024 mal barrierefrei zu machen? Und dann sagt die Deutsche Bahn, ja, mal sehen, so können Sie, wir rufen Sie nicht an, wir rufen Sie an, ne? Also kurz gesagt, fuck you. Und das ist schon interessant, weil da siehst du ja halt super viel über das Leben der Menschen, über die Bedingungen, unter denen die leben. Doch, ich mache auch ganz viele Fotos davon, da kommen auch super viele Kommentare. Mhm. Das ist auch sehr interessant. Zum Beispiel, wir haben eine alte Fabrik oder ich habe eine alte Fabrik neulich fotografiert. Dann kam von der Stadtverwaltung zurück, die können Sie kaufen für 1 Euro. Sie müssen sie halt nur mit Leben füllen. Mhm. Ich so, wow, abgefahren. Oder ich habe so ein Schrankenwärterhäuschen mal fotografiert. Da haben sich die Leute erst von der Stadt wieder gemeldet und dann die Leute vom Schrankenwärterhäuschen haben gesagt, nee, können Sie aber hier auch pennen. Das ist gar nicht so klein, wie es aussieht. Und so kommen wir mit super vielen Leuten eigentlich ins Gespräch.
Ja, cool. Du bist ja Fan von Messungen. Trackst du auch irgendwie deine eigenen Werte? Hast du eine Smartwatch? Trackst du Herzfrequenz, Schlafqualität? Misst du deine Schritte? Und arbeitest du mit diesen Daten? Optimierst du da irgendwo, sagst du, diese 10.000 Schritte oder ist das?
Das ist so ähnlich wie mit den Hotels. Also ich trage, während wir hier gerade sprechen, trage ich so eine Apple Watch, iWatch. Und ich habe alles abgeschaltet. Also kannst du sehen, das Gelb da oben. Mhm. Das Gelb bedeutet, dass ich alle Funktionen abgeschaltet habe, um Energie zu sparen, weil die Uhr soll mir halt die Zeit anzeigen und das Datum und von mir aus noch das Wetter oder so. Aber den Rest brauche ich halt nicht. Ich glaube, dass die trotzdem manchmal angeht, auch in diesem Batteriesparmodus. Aber ich habe mir die Daten noch nie angeguckt. Als ich die bekommen habe, habe ich es mal ausprobiert mit Herzfrequenz und so. Und das fand ich dann innerhalb von einem Tag schon wieder unbedeutend. Ich meine, was soll ich daraus lernen? So, und aber es ist tatsächlich so, dass das auch wirklich eher eine andere Art von Perfektionierung ist. Also ich versuche tatsächlich jetzt zum Beispiel immer eine sehr gute Uhr zu finden. Und die letzte Uhr, die ich gefunden habe, das war eine analoge. Die war von einer deutschen Firma, sehr, sehr, wirklich sehr, sehr gut, sehr stabil. Gibt es auch nur eine Firma, die das in Deutschland kann. Und die hat aber auf Tour, weil ich die Uhr halt immer anhaben muss, immer im Sinne von immer, auch beim Duschen immer, weil ich muss immer genau, ganz genau wissen, wie spät es ist, ne, weil das bei uns zu eng getaktet ist, habe ich dann aber so nervt, da war der Nerv dann eingeklemmt am Handgelenk. Und ich so, man kann jetzt nicht wahr sein. Okay, jetzt brauchst du eine leichtere Uhr. Ne? So bin ich dann hier bei der Smartwatch gelandet. Die meisten Leute, die ich kenne, benutzen aber, also jetzt bei uns im Team meine ich, die sind aber auch so wie ich. Zum Beispiel meine Mitarbeiterin, die Tina, macht so viel Sport, die benutzt dann so Smartwatches auch nicht dafür, sondern die benutzt das, um dann so Wege sich einzuspeichern vom Fahrradfahren und sowas. Also so sind wir alle. Also wir machen wirklich nur das, was nötig ist. Alles andere wird abgeschaltet, grundsätzlich. Das gilt im Labor, das gilt im Privatbereich, das gilt im Hotel, bei der Uhr, das gilt überall.
Du hattest vorhin schon von dem...
Ein Gesundheitswert mache ich, wenn ich mal zu Hause bin. Das finde ich lustig. Ich wiege komischerweise ganz oft 66,6 Kilo. Und das fand ich so bizarr. Dann habe ich das zu meiner Frau gesagt, das gibt's doch gar nicht. Hat die gesagt, ja, haha, da hat irgendwelche Witze gemacht. Und dann habe ich gesagt, so, das schreibe ich jetzt mal auf. Weil wie kann das sein, dass der Körper selber das immer so regelt, gerade mit Trinken. Also wir haben so große Gläser, da ist 0,5 drin. Ne? Wenn du 0,5 Wasser trinkst, das sind ja direkt schon 500 Milliliter und Gramm. Also deswegen fand ich das super seltsam. Und das habe ich jetzt eine Zeit lang gemacht, mache ich auch immer noch. Und da muss ich echt staunen, wie gut, wenn du deinen Körper so machen lässt, der sich dann bei irgendwas einrichtet, bei mir jetzt zufällig 66,6, was ja lustig ist, bei anderen Leuten bei irgendwas anderem, aber man muss halt lassen, man darf sich halt nicht von anderen Leuten bewegen lassen, iss doch mal das oder trink doch mal das oder mach doch mal mehr Sport oder mach doch mal dies oder das, also da kann man ruhig mal ein bisschen offenbar auf den Körper hören, durch meine kleine Messreihe erkannt zu haben.
Ja, Gewicht ist ja in Ordnung. Du hattest vorhin schon von diesem Autistenkongress berichtet, von dem du warst. Du schreibst auch von dir selbst, dass du davon ausgehst, leicht autistische Züge zu haben.
Das sagen immer nur die anderen. Ja? Ich sage das nicht selber, ja. Ich bin halt in dem Verein und dann haben halt alle Autisten und Autistinnen in dem Verein gesagt, ja, bist du aber. Und ich habe gesagt, gut, keine Ahnung, dann ist das halt so. Aber
ach so, ich dachte, weil du mal sagtest, diese Akribie und Detailverliebtheit, und ja, vielleicht so eine leicht soziale Verschiebung, so eine Wahrnehmung,
das ist auch alles so, aber da fehlt halt die Messung. Also da muss man halt einfach normalerweise so ein dreitägiges Verfahren durchlaufen. Und das habe ich nie gemacht, weil mich das auch gar nicht interessiert. Die Ines hat es gerade gemacht, die ist so Vollausschlag, ne? Wirklich, also mehr geht schon kaum noch. Aber mir ist das völlig wurscht. Also für manche ist das interessant, weil man kann dann Behindertenunterstützung kriegen. In der Schule kannst du also nicht nur Unterstützung, sondern auch Ausgleich kriegen, dass du die Klassenarbeiten nicht schreiben musst, wenn du sie schreiben willst. Und, so. Und da das bei mir aber alles keine Rolle gespielt hat, hat das nie jemanden interessiert. Also so kommt das, dass ich da lieber sage, es gibt keine Messung. Wenn die anderen das so sehen, ich widerspreche dem nicht, weil ich verstehe, was sie sagen, aber es gibt keinen Beweis.
Ich hatte schon eingangs gesagt, du hast ja irgendwo auch eine Veränderung vollzogen, vielleicht gar nicht bewusst, sondern so eher von diesem zurückgezogenen Spurenleser und Biologen im Labor zum, ja, auch irgendwo Entertainer, Redner, sogar Politiker, wobei du auch die Forschung nie aufgegeben hast. Ist das so ein roter Faden durch deine Betätigungsfelder, dass du sagst, es gibt auch irgendwo so ein verbindendes Element, oder folgst du da auch so ein bisschen deinem Gusto und deinen...
Wie du schon sagst, also messen ist eigentlich so, ich messe gerne, ich habe keine Lust, mich über irgendwie zum Beispiel Philosophie und so, das interessiert mich alles nicht, diese ganzen scharfen Begriffsdefinitionen, auch die unscharfen, also Moral, Ethik, aber auch dann die wesentlich schärferen, das finde ich alles total langweilig und ermüdend. Ne? Ich sage immer so, okay, guck mal, entweder die Tür da, das können deine Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen, aber da ist halt eine blaue Tür mit einem helleren Rand. Da können wir jetzt eine Farbskala dranlegen, dann können wir das fotografieren, dann können wir das auf dem Rechner oder auch ohne Rechner können wir genau den Farbwert bestimmen und dann brauchen wir jetzt keine großen Diskussionen mehr. So, und andere Leute sagen aber, ja, das ist aber die Farbe der, weiß ich nicht, der Nacht oder der Niedergeschlagenheit und so. Dann sage ich so, ja, gut, das mag sein, können wir auch gerne eine Messung zu machen, ob das viele Leute so empfinden oder nicht, aber es ist nicht das Thema, was mich interessiert. Ne? Mich interessiert jetzt halt, welche Borsten am Bein von der Fliege sind oder welche Spermien und Vaginalzellen da in dem Ausstrich sind, sowas. Aber ich habe mich eigentlich, also aus meiner Sicht, überhaupt nicht verändert. Ich war zum Beispiel auch immer Schülersprecher bei uns in der Schule. Mhm. Also wenn du so willst, also ich meine, das ist jetzt natürlich keine echte Politik oder so, aber es ist natürlich schon sehr nah dran, weil die Lehrer und Lehrerinnen und der Direktor sind natürlich schon vorsichtig dann, weil die wollen natürlich, dass du mitmachst und nicht jetzt auf einmal sich gegen das System und die da oben wendest und so. Und da haben wir dann immer sehr gut miteinander alle geredet und ich hatte sowieso nie das Bedürfnis, da jetzt irgendwelche Systeme zu verändern. Und so gesehen habe ich schon immer, sagen wir mal, ich bin das gewohnt, da ich keinen Bock auf Verhandlungen habe, dass ich immer sage, okay, pass auf, sag mir jetzt, du hast jetzt 2 Minuten, sag mir, was du möchtest und dann gucken wir, ob ich das machen kann oder nicht. Ne? Fertig. Mhm. Und das habe ich schon sehr früh gemerkt, dass das super funktioniert. Also du kannst 3 Stunden lang eine Sitzung machen, eine Konferenz mit warmem Orangensaft und warmem Sprudelwasser und warmem Apfelsaft in kleinen Fläschchen oder du kannst einfach sagen, können wir jetzt das einfach uns sparen und in 2 Minuten einfach mal sagen, worum es geht. Natürlich geht das nur bei Dingen, die auch leicht umsetzbar sind, ne? Nicht bei super komplizierten, was weiß ich, bei Kriegsverhandlungen oder irgendwas, aber die mache ich ja auch nicht. Und gemessen habe ich auch schon, in der Schule habe ich zum Beispiel selber, da durfte ich als Schüler schon eine Projektwoche machen, die aus dem naturwissenschaftlichen Bereich kam, haben die mich gelassen und gesagt, ja, der Marc, der macht das gerne, kann er machen, der Lehrer ist dann da ab und zu vorbeigekommen sozusagen, der war natürlich pro forma, war der da der Chef, ne? Und verantwortlich und so. Aber man hat das früher noch nicht so eng gesehen mit den Aufsichtspflichten und sowas. Mhm. Also ich war zum Beispiel in der kleinen Kirchengemeinde, in der ich war, wo ich aufgewachsen bin, da war ich auch immer Betreuer für die Kinder. Da war ich vielleicht 15. Ne, das würde man heute ja niemals mehr erlauben, aber das war kein Problem damals. Mhm. Und also auch auf Freizeiten und so. Und deswegen hat sich da für mich nicht so viel geändert. Das sieht vielleicht von außen so aus, aber innerlich fühle ich keinen Unterschied oder sehe keinen Unterschied oder bemerke keinen Unterschied.
Deine Begegnung mit dem Tod kam schon über dieses Messbare, was du jetzt auch häufig angesprochen hast und über dein Fable und deine Ausbildung für Biologie und Genetik. Und geholfen hat dir, glaube ich, auf deinem beruflichen Weg die Erkenntnis, dass dir kein noch so heftiger Tatort irgendwie Probleme bereitet, sondern du dich da immer auf deine Arbeit und die Spuren konzentrieren konntest. Das wusstest du ja nicht vorher. Das war dann glückliche Fügung oder weil das wird ja nicht getestet, ob man überhaupt resistent ist, naja, sich das, oder?
Das ist eine gute Frage. Das wird das weiß keiner, aber es wird getestet. Stimmt, gut, sehr gut formulierte Frage. Das ist so, dass die, als ich angefangen habe, in der Rechtsmedizin zu arbeiten, ich glaube 1992, ja, habe ich das erste Praktikum da gemacht. Da war ich als Biologe und da haben wir genetische Fingerabdrücke gemacht. Und da habe ich schnell gemerkt, dass die anderen im Labor nicht rübergehen wollten zu den Leichen, die ja ganz nah waren. Also wir waren auch im Keller bei den Leichen, weil Biologen waren so irgendwie irgendwas Komisches, was die Ärzte und Ärztinnen irgendwie merkwürdig fanden. Dann haben die uns da in den Keller gesteckt und dann habe ich die Sachen halt geholt. Also die haben mich dann richtig ruhig geschickt, haben gesagt, Marc, kannst du mal rübergehen? Und dann nach einer Zeit habe ich das gerafft, aha, die schicken mich jetzt nicht, weil ich so wie der Lehrling bin oder so, sondern weil sie wirklich nicht dahin gehen wollen, das gruselig finden. Und auch bei den Ärzten und Ärztinnen ist das so. Du siehst zum Beispiel in der Vorlesung, also deine Hörerinnen und Hörer, manche würden vielleicht denken, oh, ist doch toll, wenn du als Medizinstudierender oder Medizinstudierende, wenn du da Rechtsmedizin-Vorlesungen besuchen kannst, das Gegenteil ist der Fall. Die drücken sich mit jeder nur möglichen Technik darum. Also zu der Zeit, als ich noch selber studiert habe und in der Rechtsmedizin war, haben die sich alle Sonnenbrillen mitgenommen, haben die sich aufgesetzt und die Augen zugemacht. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Ich war dabei, als sie das gemacht haben. Also das habe ich nicht gehört. Und die Dozenten konnten natürlich nicht sagen, die konnten ja jetzt nicht sagen, ziehen Sie Ihre Sonnenbrillen ab und machen Sie Ihre Augen auf. Mhm. Und ich kenne praktisch gar keine Medizinstudierenden, die das, wenn man so will, also um auf deine Frage einzugehen, die das jetzt ertragen oder sich da so drauf konzentrieren können. Deswegen ist es tatsächlich so, dass das in so kleinen Schritten, wenn du so willst, getestet wird. Also, okay, du hast keinen Bock da drauf, also wirst du auch nicht Facharzt oder Fachärztin für den Bereich. Oder in meinem Bereich, okay, du bist Biologe, machst gerne DNA, na gut, dann bleib halt im DNA-Labor, kümmere dich darum. Die Proben können ja dann die Ärzte, Ärztinnen oder sonst wer rüberbringen. Mhm. Also das doch, ich glaube, durch viele kleine Schritte wird das testet das Leben das sozusagen. Aber ich wusste das natürlich nicht, ne? Klar, also als Kind oder Jugendlicher bist du ja mit sowas nicht in Berührung. Also meine Eltern und auch alle anderen Eltern von allen anderen Kindern, die ich kannte, die haben also wirklich uns sehr, sehr stark abgeschirmt. Das hing mit einem Serienmordfall zusammen. Also Jürgen Bartsch, der in Nordrhein-Westfalen hatte, der Jugendliche umgebracht. Der war pädophil und dann waren die alle so, ja, red nicht mit Fremden. Aber die haben aber jetzt, was man heute machen würde, nicht gemacht. Die haben aber auch nicht aufgeklärt, worum es geht. Also die haben keine Silbe über Serienmord verloren, keine Silbe über böse Menschen oder böse Männer in dem Fall. Nichts. Das gab es also gleichzeitig auch nicht. Das heißt, wir sind jetzt auch alle nicht irgendwie getestet worden an schlimmen Dingen. Also auch wir sollten auch keine Filme gucken, die besonders schlimm sind und damals konnte man das Fernsehen ja noch sehr leicht kontrollieren, das haben die auch nicht erlaubt, dass wir da irgendwas gucken. Ich habe zum Beispiel bis heute noch nie in meinem Leben Aktenzeichen XY gesehen. Das haben mir meine Eltern immer verboten als Kind und danach fand ich es nicht mehr interessant. weil das galt schon als zu gruselig. Also da hat kein Test stattgefunden.
Ja. Wir sind ja ungefähr der gleiche Jahrgang. Ich kenne das auch noch, diese Angst vor Mitschnackern auf Spielplätzen, so hatte man das ja genannt, dass die Eltern da sehr, sehr gewarnt haben. Bildest du dich denn noch stetig weiter oder reicht eigentlich schon dein Fundus an Fachwissen, um jetzt bis zur Rente zu kommen? Oder musst du in deinem Fachgebiet auch immer noch an neue Informationen kommen?
Ja, das ist leider genau umgekehrt. Also das ist ganz krass geworden. Also wenn du eigentlich, ich würde mal sagen, wenn du ein Jahr nicht mehr dich vorne an der, ich will jetzt nicht Front sagen, weil das so kriegerisch anhört, also an der Vordergrenze der Forschung in meinem kleinen Gebiet oder in den Gebieten, die angrenzend sind, also Giftkunde und so weiter, fortbildest, dann bist du echt abgehangen. Das merkst du natürlich nicht, weil du kannst natürlich Standardverfahren machen, wie zum Beispiel genetische Fingerabdrücke. Dann kannst du sagen, okay, ich mache Routine, ich mache jetzt nur Vaginalabstriche, Oralabstriche, Analabstriche oder so. Und das kannst du natürlich bis zur Pension dann machen. Aber die Wahrheit ist, es hat sich super viel geändert. Also Beispiel Nummer eins, bei chemischen Sachen, Daytrap-Drogen, also diese ganzen Tropfen und Zusätze, die du in Drinks reinmischen kannst. Da, also bei der letzten Tagung hatten wir über 500 Stoffe zusammengetragen, die dafür in Betracht kommen und die werden überhaupt gar nicht untersucht. Also das heißt, wenn du das nicht weißt, dass es sie gibt und sie sowieso nicht untersucht werden, ja, dann stehst du blöd da, ne, als derjenige, der es untersuchen soll. Weil dann weißt du ja gar nicht, dass es das gibt. Dann würdest du vielleicht fälschlicherweise sagen, kann nicht sein. Nee, du hast nur leider letztes Jahr den Kongress verpasst. Das ist das eine. Und das zweite ist, es hat sich sehr viel, was so Gender-Sachen angeht, geändert, dass natürlich die Leichen, können wir nicht mehr gendern, ne? Also du weißt ja nicht, welches, wie soll man sagen, biologische, soziale oder sonstige Geschlecht jemand hat, ne? Das ist auch ein, das muss man sich sehr, sehr gründlich angucken. Die meisten, so die Älteren, belächeln das immer so ein bisschen, ne? Aber das ist ein Riesenproblem, weil es natürlich auch ohne weiteres vorkommt, besonders bei der Generation, die jetzt so um die 18 ist, dass die selber nach außen auch überhaupt nicht mehr, also da weiß tatsächlich niemand mehr, was das, wenn du so willst, Erbgutgeschlecht ist. Also das weiß wirklich niemand mehr, die Eltern vielleicht, ja, oder so. Aber die reden auch nicht mehr drüber, weil das keinen Menschen mehr interessiert. Es ist einfach scheißegal. Und das wird auch oft vergessen. Das heißt, wenn du dann Zeugen, Zeuginnen befragst, die selber das nicht wissen und die unter Druck setzt und sagst, jetzt gucken Sie mal, wenn Sie sich jetzt entscheiden müssten, ist das jetzt eher ein Mann oder eher eine Frau? Nur mal so. Dann hast du schon alles falsch gemacht, weil wenn das nie ein Thema war, dann ist das auch Blödsinn, die Leute da so unter Druck zu setzen. Da gibt es auch viele Beispiele für aus anderen Wissensgebieten. Und natürlich im Bereich der Rechtsmedizin werden die Durchleuchtungen immer wichtiger, dass die ganzen Leichen komplett durchleuchtet werden. Was auch sehr lange gedauert hat, das hat ganz, also die Schweizer haben das sehr stark vorangetrieben und Schweizerinnen, aber haben alle gesagt, ja, in der Schweiz, ne, da sind ja auch alle so reich. Und jetzt ist es so, dass zum Beispiel aus dem Bereich der Durchleuchtungsärzte, Ärztinnen, Radiologen, Radiologinnen, die eigentlich gar nicht aus der Rechtsmedizin kommen, die bringen das jetzt so ein bisschen voran. Und ich muss sagen, meine Erfahrung ist, dass die meisten, wenn die besonders dann so freiberuflich arbeiten, so wie ich, dass die dann tatsächlich irgendwann nicht mehr so zu den Kongressen gehen oder nur noch zu ihrem Spezialgebiet. Aber bei uns im Team ist das so, dass ich alle mehr oder weniger zwinge oder das fördere, um es mal freundlich zu sagen, dass wir auch zu allen Nachbargebieten hingehen und einfach mal zuhören oder auch einen Vortrag halten, wenn die das wollen. Zum Beispiel bei den Suchhunden, mit denen wir eigentlich nichts zu tun haben, also ich nicht, die Tina schon, haben wir neulich einen ganzen Tag gemacht, wo ich das nur mal aus Geruchssicht erklärt habe. Und habe ich gesagt, pass auf, von Hunden habe ich absolut keine Ahnung, brauchen wir jetzt gar nicht anfangen mit. Aber wir haben ja vorher schon gesagt, ich will Ihnen nur mal erklären, wo die ganzen Gerüche von den Leichen herkommen. Darüber erzähle ich Ihnen jetzt was, nicht über die Hunde. Wenn Sie das nicht wollen, obwohl ich es vorher gesagt habe, dann aber nicht hinterher schimpfen, dass ich keine Ahnung von Hunden habe, weil das stand schon im Programm drin vorher, ne? Und das ist super, weil dann hinterher reden natürlich doch alle über Hunde, aber halt nicht so, dass sie sagen, Marc, was machst du hier? Weil die sind ja extra wegen mir gekommen und der Tina. Sondern so, dass wir gegenseitig die Informationen austauschen, die für den anderen wirklich wissenswert und unerwartet sind.
Wie erklärst du dir denn diese Faszination von diesen ganzen Geschichten rund um Tod, rund um außergewöhnliche Kriminalfälle? Du hattest schon Aktenzeichen XY angesprochen, das war ja nicht nur, um dann einen Fall zu lösen, weil man jemanden erkennt oder weil man dann Zeuge ist, sondern auch immer so ein Stück weit eine Begeisterung an der Geschichte. Und das ist ja heute auch durch True Crime Podcasts in aller Munde. Also Leute fasziniert dann doch irgendwo auch dieses, ja, Unvorstellbare. So ist das, wird das mehr? Hast du so den Eindruck, dass das zunimmt, weil es auch zugänglicher wird an diese Geschichten oder
wie? Ach nee, eigentlich glaube ich nicht. Also früher gab es halt bestimmt schon weniger Geschichten, die hatten dann aber höhere Auflagen in Büchern, ne? Und Zeitschriften. Also nö, das war schon immer so. Also Ich meine, guck mal, der Erfinder der naturwissenschaftlichen Kriminalistik, das ist ja Arthur Conan Doyle, der Sherlock Holmes Autor, der ist ja an seiner Figur, ja, ich will nicht sagen zugrunde gegangen, aber das hat den wirklich, das hat, ja, doch, eigentlich hat es ihn als Autor zerstört, weil er wollte, also der ist ja auch mit ganz anderen, nicht nur Wissensgebieten, sondern auch literarischen Gebieten, da ist er unterwegs gewesen. Und alle wollten immer nur Sherlock Holmes hören. Dann hat er den getötet. Also Sherlock Holmes ist ja Chemiker, der ist ja, deswegen ist das Fachgebiet erfunden worden, der naturwissenschaftlichen Kriminalistik von Edgar Allan Poe und Arthur Conan Doyle, weil die halt als erste die Idee hatten, naturwissenschaftliche Techniken da anzuwenden. Dann stirbt der Sherlock Holmes, haben die Leute so lange geheult, bis er wieder auferstehen musste, der Sherlock Holmes. Und das hat den Doyle eigentlich maßlos geärgert, aber gleichzeitig, er hätte es ja nicht machen brauchen, hat er natürlich gesagt, okay, das Geld, ne? Und natürlich vielleicht auch die schriftstellerische Anerkennung sind natürlich schon cool. Also das Interesse war schon immer überbordend, schon immer. Mhm. Also sowohl im Fiction-Bereich, also Krimis, als auch im Bereich von True Crime. True Crime ist natürlich zum Beispiel, wenn du an Jack the Ripper denkst oder auch an alte Fälle. Es gibt auch schon ein Buch aus dem 13. Jahrhundert von Sun Tzu, das Hinwegwaschen des Ungerechten heißt das. Das gibt es schon immer. Und eine Sache, die sich ein bisschen verändert hat, ist halt, dass bei den True Crime Podcasts in letzter Zeit, so in den letzten 3 Jahren, ist halt was Neues dazu gekommen. Also früher wollten dann die sich schon so gegenseitig überbieten, die Zeitungen und was es damals gab, Zeitschriften, Bücher und so, und haben dann wirklich noch sehr, sehr, sehr gute Nachforschungen angestellt. Jetzt ist das so, das sehe ich, weil ich manchmal als Experte dazu geladen werde, dass manchmal in den True Crime Podcasts wirklich nur das, was im Netz verfügbar ist, zusammengebaut wird und dann aber auch zum 100. Mal. Und wo ich dann auch zu denen sage, okay, ich kann euch jetzt gerne dazu Stellung, also ich kann da gerne dazu Stellung nehmen, dann habt ihr halt einen schönen O-Ton in eurem Podcast. Aber eigentlich müsstet ihr jetzt mal ein halbes Jahr euch, und ich kann euch auch sagen, wie und wo, ihr kriegt auch auf jeden Fall Informationen, das ist kein Problem. Also ihr habt 100% Garantie, die Informationen zu kriegen, müsst ihr aber mal euren Arsch bewegen von eurem Rechner weg und dann da in das Land fahren und in die Stadt und so weiter. Ne? Und vielleicht, ich kenne da vielleicht auch jemanden, der euch Zusatzinformationen möglicherweise liefern kann oder zumindest könnt ihr dann den Flair oder die kulturelle Umgebung besser verstehen. Nicht ein einziges Mal hat das jemand gemacht, nicht einmal. Also so gesehen, es gibt da auch so verschiedene Tönungen und Färbungen in den, in diesem, im True Crime Bereich. Aber im Großen und Ganzen, wenn man das jetzt so über die letzten, sagen wir mal, 150 Jahre sich anguckt oder eigentlich auch noch länger, über 200 Jahre, weil da gibt es ja auch schon Gerichtsakten, Veröffentlichungen oder sogar noch länger. Es gibt vom Kirchschlager Verlag, gibt es sogar noch ältere Sachen aus Thüringen. Da hat er alles über Serienmörder, Räuber und sowas, Galgenvögel zusammengetragen. Das ist noch viel älter. Das hatte schon immer. Also die ersten Flugblätter, also man konnte früher ja nur preiswert einzelne Seiten drucken, ohne die zu binden, ne, als der Buchdruck erfunden wurde. Die handeln auch schon von Klatsch, Tratsch, Mord und Totschlag. Das sind die 4 Hauptthemen, die damals gedruckt wurden, nach Erfindung des Buchdruckes. Nicht die Bibel. Also die auch, ne? Also als Buch war die dann sehr weit verbreitet. Aber der Rest war dasselbe wie heute.
Sind Serientäter eigentlich immer Männer oder sind ja auch schon Frauen begegnet?
Nee, es gibt auch Frauen auf jeden Fall. Also da gibt es viele Beispiele. Ich kenne auch persönlich eine Serientäterin, die hat das so mir erzählt, dass das nicht polizeilich geahndet werden kann, weil die Polizei im Nacken hatte. Aber ich, also das ist absolut sowas von klar, was sie da gemacht hat. Sie hat das hauptsächlich über die Begründung gemacht. Also sie hat gesagt, sie wissen ja, warum die Polizei mich sucht, ne, und was sie mir vorwirft. Und ich will ihnen mal einfach was aus meinem Leben erzählen. Also so, hat sehr clever gemacht und ist sozusagen nicht auf die eigentliche Tat eingegangen. Also da gibt es auf jeden Fall massenhaft welche. Also die, ich vermute mal, aus den, ich kann ja nur so, sagen wir mal, 30 Jahre selber überschauen von Fällen, eigenen Fällen und Fällen von Kongressen und dann alles aus der Literatur, so sagen wir mal ab 1890 so, und danach wird es dann sehr sporadisch, dann gibt es nur noch so Einzelberichte, ne? Also davor. Und da würde ich tatsächlich annehmen, dass die meisten Serientötungen in Pflegeheimen, Krankenhäusern, Altenheimen und so weiter stattfinden, weil da fällt das wirklich niemandem auf. Und da kannst du in so einem 40-jährigen Berufsleben, kannst du natürlich, wenn du alle halbe Jahre da mal jemanden tötest, der vielleicht sowieso schon krank war und so, dann das fällt einfach wirklich nicht auf. Ne? Also das weiß ich, weil wir Todesengel, so nennen wir die Gruppe von Tätern und Täterinnen, weil wir diese Todesengelfälle sammeln und da tut sich das nicht viel mit Männern und Frauen. Also ansonsten gibt es bestimmt auch andere Bereiche, wo mal mehr Frauen und mehr Männer morden. Das hängt vielleicht von der Begehungsart ab oder so. Frauen sind auch, sagen wir mal, soweit wir das sehen können, es gibt ja Länder, wo es richtige Privatdetektive gibt, also Berufsprivatdetektive, wo das ein echter gesetzlicher Beruf ist. Nicht wie in Deutschland, da gibt es das nicht. Und die sagen auch alle, also wenn wir mal Fälle angucken, die jetzt in so einen Bereich, in so einen persönlichen Bereich reinkommen, so Mord, Fremdgehen, alles Mögliche, also jetzt nicht Wirtschaftskriminalität, was meistens nicht so persönlich ist, ne? Dann sagen die, also da, dass eigentlich die Frauen viel vorsichtiger sind und viel besser aufpassen. Und das könnte natürlich so eine Stichprobenverzerrung darstellen, auch bei diesen Altersheims- und Pflegeheimstötungen. Da gibt es keine guten Dunkelfelduntersuchungen, weil das politisch nicht gewünscht wird. Eine ist mal gemacht worden in Deutschland, da ging es nur um Pflegevernachlässigung, die ja auch zum Tod führen kann, logischerweise. Und die wurde dann aber aus dem Ministerium verboten, dass das veröffentlicht wird. Und dann haben natürlich alle, die in dem Bereich arbeiten, gesagt, okay, wow, ist ja gut, ne? Bevor wir jetzt hier Ärger kriegen, ist ja klar, ne? So Leute, die so Behörden- und Beamtenumfeld arbeiten oder denken, sie sind davon abhängig, die sind ja wie alle Deutschen immer buckeln dann sofort. Und deswegen gibt es leider keine gute Dunkelfelduntersuchung. Aber die Daten, die wir haben, sprechen dafür, dass das jede Menge Frauen auch gibt. Ja.
Bei allem, was du so schon auch beruflich gesehen hast, verlierst du da den Glauben an das Gute im Menschen oder hast du den nie gehabt? Oder?
Ich sehe ja das Gute im Menschen. Also manchmal verhalten sich die Menschen gut. Das kannst du ja messen. Ja. Ganz einfach. Du kannst ja messen, ob die Leute sich sozial oder unsozial verhalten. Oder auch, was sie für ein Selbstbild haben. Also sehr, ich kann sehr, 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 sehr empfehlen. Das dauert leider sehr lang, das ist ultra lang, habe ich aber mir trotzdem angehört. Also da sollte man Wochen für einen planen, ne? Nicht jetzt von morgens bis abends, aber so jeden Tag schon so 3 Stunden oder so. Das sind die die Tonaufnahmen vom aus Frankfurt am Main, vom Auschwitz-Prozess. Und die sind sehr, sehr gut. Also da, das ist knackfrei, rauschfrei, das ist wirklich kristallklar. Also es ist so, als ob man wie mit den guten Mikrofonen, die du hier stehen hast, wirklich daneben ist. Es ist irre. Das haben die super geil gemacht. Vor KI, also das hat nicht die KI gemacht, das haben die echt noch von Hand in den letzten Jahren gemacht. Und haben die jetzt dann online gestellt. Und da manchmal reden die Täter, die SS-Leute, meistens nicht, aber manchmal schon. Und die Opfer reden auch viel, auch der Richter redet relativ viel. Und da kriegst du einen sehr, sehr guten Eindruck davon, was Menschen halt für ein Selbstbild haben. Also wann sie gut oder böse sind oder wann sie was richtig oder falsch gemacht haben. Auf allen Seiten. Also nicht nur jetzt auf der Seite, der ist klar, ne, die Bösen sind, ist ja klar, wer die Bösen sind. Nee, sondern jetzt mal messbar. Also wer sich dafür interessiert für die Frage, einfach mal davor setzen. Da kann man sich auch beliebige Tage raussuchen. Also da kann man, ne, 10. Tag, 20. Tag, spielt überhaupt keine Rolle. Das kann man auch durcheinander hören. Oder kann sich nur Leute raussuchen, die einen besonders interessieren. Nur die Apotheker oder nur die Ärzte oder irgendwas. Und da siehst du das. Also die meisten Menschen wollen halt gut sein, so wie das auch in diesem neuen Film Inside Out 2, der ist jetzt gerade rausgekommen vor ein paar Tagen, ich weiß nicht, wie heißt der auf Deutsch, so ein Film, da werden die Gefühle als kleine Figürchen dargestellt, so als von Disney und Pixar. Und da ist das auch gut dargestellt. Also die Kinder denken halt, sie sind gut. Das denken die einfach, das ist der Kern ihrer Persönlichkeit. Ne? Und leider denken das halt auch viele Erwachsene und denken, wenn sie es machen, ist es okay. Egal, was die Messung anzeigt. Deswegen kein Problem. Ich sehe sehr viel Gutes, aber ich sehe halt auch alles dazwischen bis zum sehr viel Schlechten. Muss man halt nicht glauben, man wäre im schon genannten Glücksbärchenland. Ne? Wir sind halt auf der Erde.
Laut deinem Buch wurdest du endgültig zum Veganer durch den Besuch eines Tatorts, wo du eine ermordete Prostituierte untersucht hast. Was ist da in deinem Kopf passiert, dass ja, das also, quasi dein Essverhalten dann...
Ja, ja gut, das ist vielleicht... Ja. Das ist ein bisschen indirekt gewesen. Also das war ein Tatort, der war sehr merkwürdig und aus sozialen Gründen, weil die Nachbarn hatten das eigentlich gehört, das Tötungsdelikt. Da war auch ein Riesengeschrei. Also wir haben die Blutspuren. Ich habe noch nie so einen Tatort in meinem Leben gesehen. Vorher nicht, nachher nicht. Da war wirklich alles voll Blut, von oben bis unten. Und zwar nicht geschmiert, sondern gespritzt. Geschmiert, okay, das kann ich ja nur mir noch erklären. Aber gespritzt, da kann man sich vorstellen, was da los war. Und also durch Schläge und alles Mögliche. Ne? Und Aushusten und dergleichen mehr. Und der Fall, der fing eigentlich relativ harmlos an, weil die Polizisten mich nur gefragt haben, Marc, wie kann denn Blut durch einen Vorhang durchfliegen? Da habe ich gesagt, da habt ihr recht, das geht nicht. Das kann man ja experimentell zeigen. Dann nehmen wir frisches Blut von den Studierenden, sprühen das gegen den Vorhang oder spucken das dagegen oder werfen das dagegen. So, das geht halt nicht. Aber dann haben die gesagt, ja, aber es ist da durchgeflogen. Da habe ich gesagt, interessant, das müssen wir jetzt mal rauskriegen. So fing das an. Und dann hat sich aber nach und nach durch diese Blutspuren rausgestellt, was da passiert ist, dass die Nachbarn das eigentlich mitgekriegt haben, dass sie sich aber nicht getraut haben, die Polizei anzurufen. Dann auch, dass das eigentlich so eine nette Sexarbeiterin war, das war so eine, die hatte sich so eine Wohnung angemietet in so einem Hochhaus oder so eine Art Hochhaus und hat dann da noch so Duftkerzen aufgestellt und so, weißt du, so als ob das die Gäste, wie die da heißen, ne, die Kunden, als ob die das interessieren würde, ob die da Duftkerzen aufstellt, aber die war halt so nett und dachte so, ach, damit es schön ist oder so, ne, stellen wir so ein paar Kerzen, die brannten auch noch, als wir da hinkamen, also es waren ganz kleine so Teelichter mit Duft drin und die brannten sogar noch. Und das, was mir da aufgefallen ist, das war uns allen im Team auch schon vorher aufgefallen, ist, das riecht halt wie beim Metzger, ne? Also wenn die Menschen halt zerlegt werden, riecht es halt wie beim Metzger, weil warum auch nicht? Beim Metzger hast du auch zerlegte Lebewesen, Wirbeltiere. Und das war so aber nur das letzte Tröpfchen. Also das, ich war vorher auch schon Vegetarier und so. Also das ist jetzt nicht so ein Schalter, der sich da umgelegt hat, sondern das war nur so, dass ich dann gesagt habe, komm, jetzt reicht's aber wirklich, also echt, ne? Ja.
Aber du siehst ja auch schon einen Zusammenhang zwischen dem Zustand unseres Planeten und der aktuellen Ernährung von Menschen, oder? Ist das
ja, klar,
auch,
nee, das braucht man ja gar nicht mehr erklären. Also da kannst du, das steht ja sogar in der Bild-Zeitung drin. Also kann ich beweisen, ist in meinen Vorträgen drin, könnt ihr gerne gucken, die Times-Up-Vorträge, wo ich gerne immer auf der Bild das zeige. Also jeder weiß das und jede weiß das, dass natürlich, wenn sich alle Menschen jetzt mal heute, ab jetzt, sofort pflanzlich ernähren würden, würden wir riesige Landflächen einsparen. Das alleine würde schon extrem viel nützen, Klimaerwärmung oder Temperaturerwärmung hin oder her, weil wir dann natürlich Wasserrückhaltung hätten. Ne? Das gibt es weniger Überflutungen für Städte oder so. Du hast mehr Platz für die Lebewesen, dass die sich da wieder entfalten können. Und du kannst auf ungefähr, sagen wir mal, so ein 20. der Landfläche genauso viel Nahrung herstellen wie jetzt auf den 100%, die jetzt verbraucht werden. Also vollkommen offensichtlich, das weiß aber auch jeder. Mhm. Also das ist jetzt nicht irgendeine Erkenntnis, die ich gewonnen habe, sondern das steht in jedem Bericht vom Weltklimarat, IPCC, drin. Das steht mittlerweile, also seit 2 Jahren steht es wirklich in jedem Bericht drin. Es gibt noch immer so Detailfragen. Der WWF hat zum Beispiel mal veröffentlicht, was machen wir, wenn alle Leute jetzt zum Beispiel Gemüse, Früchte und so weiter essen, wo viel Wasser drin ist, ne? Oder Mandeln essen, wo viel Wasser verbraucht wird in der Herstellung. Das ist dann wieder ein Problem. Aber insgesamt ist das jedem klar, dass es einfach nur die eigene Faulheit und Scheißegalhaltung ist, dann halt, sich halt nicht pflanzlich zu ernähren, weil halt die einzelnen Personen sagen, okay, ist mir egal, sollen andere sich drum kümmern um das Problem. Also das erlebe ich bei jedem Vortrag und deswegen zanke ich da auch nicht drum. Weil ich zeige die Messdaten, ich lege die Quellen offen, ich zeige aber auch die Artikel aus der Boulevardpresse, sodass dann also auch keiner sagen kann, ja, ich lese aber keine wissenschaftlichen Artikel. Und das ist eigentlich, den Zusammenhang sieht jeder und den kennt auch jeder. Also ich habe jetzt, früher war es so, dass ältere Leute das halt überhaupt nicht kannten, die wussten das nicht, das ist klar, die haben da nicht zugehört oder hatten was anderes zu tun oder wollten es auch nicht hören, das so, aber das hat sich jetzt auch geändert. Also selbst eine Generation meiner Eltern und noch ein bisschen drüber, die wissen das. Die sagen dann halt immer nur, ja, okay, mache ich jetzt halt nicht mehr, aber verstanden habe ich das.
Du hattest anfangs schon gesagt, dass ja auch in veganer Kost nicht unbedingt immer alles sehr wertvoll ist, was drin ist, dass da auch viel Mist drin ist. Es gibt jetzt so einen Trend, dass immer mehr auch aus Insekten hergestellt wird, Burger Patties und solche Geschichten. Du bist ja nun auch Insektenexperte. Was hältst du von dem Trend?
Nee, also ich muss erstmal sagen, das ist ein Märchen, dass pflanzliche Nahrung angeblich super viel komische Bestandteile hätte. Das wurde von großen Industrieverbänden, wurde das halt mit auch sehr gut gemachten Aktionen, muss ich sagen, also wurde das behauptet. Aber das ist zum Großteil Lüge. Also da zum Beispiel die Stoffe, die dann in den Pflanzchen drin sind, also zum Beispiel Tapetenkleister, war mal eine große Kampagne, eine sehr, sehr große Kampagne vor 1,5 Jahren, der Methylcellulose und so, das ist halt in ganz vielen anderen Nahrungsmitteln auch drin. Also das ist eigentlich eine ganz klassische Kampagne von verzweifelten Industriezweigen, die jetzt einfach nicht wie Rügenwalder und viele andere sagen, gut, dann stellen wir halt auch pflanzlich um, was soll's, verdienen wir vielleicht sogar mehr. Ne, überlassen wir den Verbrauchern. Wenn die Verbraucher es nicht kaufen, dann nicht. Aber wenn die Verbraucher das kaufen, und da gibt es ja jetzt viele Firmen, die das in den letzten, so sagen wir mal, im letzten halben Jahr spätestens dann gemacht haben. Und jeder weiß auch, dass diese Tierwohl-Label schwach sind, dass das nur ein Lügenmärchen ist. Ne? Da geht es ja keinem Tier gut, auch nicht bei den Besten von dem Tierwohl-Label und so. Also deswegen, das ist nur wirklich ein Lügenmärchen, dass also jetzt pflanzliche Nahrung angeblich super viel. Also ich kann das jetzt auch von mir sagen, also ich ernähre mich problemlos ohne die Zusatzstoffe. Also wenn ich, es gibt es natürlich, ja, da zum Beispiel bei Beyond Meat, ne, da sind super viele Aromstoffe drin. Esse ich halt einfach nicht. Ich meine, was soll das? Also was ist das für eine Nonsensaussage? Nur weil es das Produkt gibt, heißt es ja nicht, dass ich das essen muss oder dass das besonders viele essen. Also das ist das eine. Und Insekten als Nahrung sind total sinnlos, weil dann hast du halt wieder Tiere, dann verbrauchst du wieder Landfläche, verbrauchst wieder Wasser. Ich habe auch auf einem sehr großen Kongress zu dem Thema gesprochen, das ist auch online, können sich deine Hörer und Hörerinnen auch anhören und angucken. Das hat überhaupt gar keinen Sinn. Also das ist nur eine Verzweiflungsmaßnahme gewesen, weil sich das gut angehört hat. Der Drops ist aber auch gelutscht. Also die großen Insektenfarmen, es gibt ein paar, aber die haben dann nicht das hat nicht durchgeschlagen. Also es gab ein paar Ketten, die haben das auch angeboten, also Supermarktketten, aber auch so Burgerbratereien, ne? Und das ist dann ganz schnell wieder aus dem Programm genommen worden. Mhm. Also die Insektenburger, die haben sich überhaupt nicht durchgesetzt. Mhm. Das ist im Grunde jetzt, also Juni 2024, ist das schon wieder Geschichte eigentlich. Mhm. Aber es wurde versucht, ganz aufrichtig. Ein großes Problem ist auch, sobald du halt nur eine Sorte Tiere züchtest, hast du halt immer die Schwierigkeit, da musst du Gifte drauf tun, damit die nicht krank werden und so. Wie bei der Rinderzucht, bei der Schweinezucht, bei der Putenzucht. Mhm. Das bringt einfach nichts. Mhm. Also.
Okay. In alten oder vielleicht auch in neuen Stereotypen gedacht, kann man eigentlich sagen, Männer führen Kriege, Männer wollen Fleisch grillen, Männer wollen fette Autos fahren. Sind Männer aus deiner Sicht federführend für den Untergang des Planeten auch irgendwie verantwortlich?
Ja, das kannst du so nicht sagen, weil natürlich, wenn du jetzt mal guckst, wie das in großen Firmen, jetzt auch hier in Hamburg hat das ja eine große Firma versucht, die hat gesagt, okay, wir versuchen jetzt mal die Frauenquote im Management 50-50 zu machen. Und das ist schon was her, das ist schon so 10 Jahre her ungefähr, schätze ich mal. Und das hat sich gezeigt, dass die Frauen dann gesagt haben, okay, Leute, das machen wir sehr gerne, aber ihr seid ihr verrückt alle? Ihr schreit euch an bei der Aufsichtsratskonferenz, wie du schon sagtest, ihr müsst immer das dickste Auto haben, was noch dicker ist als das von dem anderen und so weiter. Nein, einfach nein. Und dadurch haben diese eigentlich auch aus Freundlichkeit, nicht nur aus politischer Korrektheit oder so, gewünschten Quoten halt oft nicht geklappt. Und das führt dazu, dass wenn du jetzt zum Beispiel von Kriegen und fetten Autos und so redest, ist tatsächlich so, dass das dann, wenn du so willst, in der Generation, sagen wir mal, von den über 50-Jährigen, über 60-Jährigen, da wird das natürlich noch so von diesen Stereotypen Männern getrieben. Ne? Wie ich schon sagte, die jetzt 18-Jährigen um den Dreh rum, da wird sich das zeigen. Also bei vielen sehe ich, dass die sich schon wieder anpassen. Aber manches, bei manchem, das halten sie auch für nicht, also da redet man nicht drüber, sich da in der Hinsicht anzupassen. Also, dass die später ihre Kinder dann auch mit dem fetten SUV zur Schule fahren, das könnte passieren. Das sehe ich schon, dass die jetzt anfangen, sich da so breitschlagen zu lassen. Aber zum Beispiel, was diese Gender-Sachen angeht oder so, das verhandeln die zum Beispiel überhaupt nicht. Mhm. Da sagen die halt nur, ja, du bist auch 70. Okay, du verstehst das nicht. Können wir jetzt bitte über was anderes reden? Also die haben jetzt keine Lust mehr, dem alten weißen Mann das zu erklären. Ne? Mhm. Und insofern würde ich jetzt nicht irgendwie in die Schuld zuweisen oder so. Weil, sagen wir mal so, da sind wir schon wieder bei der Glücksbärchen-Welt. Nehmen wir mal an, wir würden jetzt mal Werte, die wir jetzt für gar nicht mal besonders weiblich, aber sagen wir mal soft halten würden. Ja, Frauen sind ja auch nicht soft in Wirklichkeit, das ist ja auch nur so ein Märchen. Aber softe Werte. Ich meine, was würdest du dann machen, wenn das Land A sagt, okay, hallo, Land B, ihr gehört jetzt uns. Ne, weiß ich nicht, ob das mit soften Werten jetzt zu lösen ist. Könnte sein. Ich streite das nicht ab. Das wäre möglich. Durch zivilen Ungehorsam, durch alles Mögliche. Also es könnte sein. Ne, nur das Experiment hat halt noch nie jemand gemacht. Das heißt, wir wissen es heute nicht, ob man durch Kooperation, Sanftheit und so weiter weiterkommt. Eine Studie, die ich nächsten Samstag vorstelle in meinem Podcast, Wissenspodcast, ist zum Beispiel, dass nach Katastrophen bei Affen wurde das gefunden, dass da diejenigen, die sich sozialer verhalten, besser dastehen, als die aggressiv sind. Während vor der Katastrophe standen die Aggressiveren besser da und hatten also mehr Zugang zu Schatten in Bäumen und was zu essen und allem Möglichen. Und vielleicht hängt das auch immer davon ab, also oder nicht vielleicht, sondern garantiert hängt es davon ab, wie viele Nahrungsmittel und sonstige Dinge des Überlebens vorhanden sind. Weil was ich sehe, wenn ich so Massengräber angucke, Genozide angucke, Kriege, auch Berichte meiner, also ich kannte noch Professor Prokop, den Leiter der Rechtsmedizin aus Ostberlin, der selber noch mit Katyn, das war auch so eine Massentötung, wo die Sowjets die Polen umgebracht haben, was man bei den Deutschen in die Schuhe geschoben hat, hatte der viel zu tun, das hat ihn sehr umgetrieben und so. Und es geht immer eigentlich darum, welche Bevölkerungsgruppe kommt jetzt an die Nahrungsmittel, an die Waffen, an die Häuser, an das Essen. So war das im Dritten Reich auch. Die ganzen Juden sind ja nur deswegen vertrieben und vernichtet worden, weil man halt an das Geld und an die Häuser und alles andere dran wollte. Jeder wusste, dass die, zum Beispiel die ganzen Ärzte und Ärztinnen, dass man die nicht ersetzen wird, können wird. Ist ja auch nicht passiert. Um jetzt mal nur eins von tausenden von Beispielen zu sagen. Ne? Also ich meine, das könnte man auch für Menschen sagen, die jetzt nicht Arzt oder Ärztin sind. Ich will nur mal jetzt ein besonders, auch dem dümmsten Nazi verständliches Beispiel sagen. Und das hat man trotzdem gemacht und da gibt es jetzt viele Berichte oder einige Berichte darüber, wo Menschen so ihre Familiengeschichte angucken und eben wirklich feststellen, der Papa, der war immer ein liebevoller Vater, der war auch ein liebevoller Opa dann später, ne? Und irgendwann kam raus, der war bei der SS und dann sind alle in der Familie so, Opa, Papa, hä? Und dann sagt er, ja, nee, aber das war alles nicht so. Wir haben natürlich keine Verbrechen, das übliche Gelaber. Und dann recherchieren sie aber selber, weil es gibt im Wehrgeschichtlichen Archiv in Freiburg und aber auch, es gibt noch jede Menge andere Möglichkeiten, da so Unterlagen einzusehen. Und dann stellen die fest, okay, also was die gemacht haben, ist, die haben einfach möglichst schnell sich an den Wind der Vernichtung da angepasst und sind dadurch halt, haben die tollsten Sachen bekommen, insbesondere Wohnungen, Wohnungseinrichtungen und dergleichen mehr, die du normalerweise, da brauchst du ja, weiß ich nicht, vielleicht 20 Jahre dafür oder 30 oder 40, um dann da anzukommen, wo du vielleicht als Kind mit leuchtenden Augen dir vorgestellt hast, mal zu leben. Und so ging das innerhalb von 2 Wochen. Und dann haben halt die meisten Menschen gesagt, okay, aus den Augen, aus dem Sinn. Also deswegen denke ich mal, ob das jetzt männliche oder weibliche Werte sind, ist nicht so die Frage, sondern eher wäre es mal schön zu sehen, kommt man mit sanfteren, mehr zusammenarbeitenderen Methoden weiter. Da gibt es Hinweise drauf, aber es gibt kein Experiment beim Menschen.
Du willst ja auch selbst helfen, Veränderungen herbeizuführen. Du bist Mitglied bei Die Partei, bist sogar mal bei der Bürgermeisterwahl in Köln angetreten. Welche Werte verkörpert diese Partei, die dir wichtig sind und die auch so deine politische Einstellung widerspiegeln?
Also der Hauptwert ist, jeder und jede kann sein, wie er oder sie will. Und dann machen wir am Ende schon das Richtige. Das müssen wir nicht groß erklären. Also das finde ich eine sehr, sehr gute Sache, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, wo du dich darauf verlassen kannst, egal wer jetzt in den Stadtrat, ins Europaparlament, irgendwo sonst reinkommt. Wir waren ja auch mal im Bundestag. Also du kannst dich darauf verlassen, ohne die Person zu kontrollieren, die macht das Richtige. Das ist eine tolle Sache, weil das kannst du bei anderen Parteien absolut nicht. Weil Menschen, die mit Politik aufgewachsen sind, die ja häufig auch gar keine formelle Ausbildung haben oder so, ne? Das wird ja immer wieder auch belächelt, dass manche Politiker, Politikerinnen überhaupt keine Ausbildung haben. Das hängt damit zusammen, dass du sehr früh, wenn du jetzt Berufspolitiker, Politikerin werden möchtest heutzutage, musst du halt schon diese ganze Strippenzieherei, das Lügen vor allen Dingen, ne? Das musst du halt perfekt beherrschen. Und es darf halt hinterher auch keiner sozusagen, also man darf schon sagen, das war eine Lüge, aber man muss halt gut aus der Nummer rauskommen, dass man sagt, ja, vielleicht, wusste ich nicht oder irgendwas halt. Und deswegen mag ich die Parteileute, weil da ist es halt so, da wird, also die sind halt alle komplett irre, wirklich völlig verrückt, ne? Also und auch super, also ich bin der Einzige beim letzten Landesparteitag, ich bin ja Vorsitzender vom größten Landesverband, waren alle außer der Ines und mir wirklich sternhagelblau, aber sowas von besoffen, wirklich, also das war echt irre, das mal anzusehen. Hat alles wunderbar geklappt, es hat alles wunderbar funktioniert, aber das ist schon eine ganz, ganz coole andere Welt. Kann ich jetzt nicht unbedingt empfehlen für jeden und jede, aber mal zu erleben, dass du dich auf einen Haufen nicht steuerbarer Menschen verlassen kannst, das ist mal eine echt schöne politische Übung. Und ganz ehrlich, also ich kenne wirklich viele Politiker, Politikerinnen, ich bin auch mit vielen, die jetzt in sehr hohen Positionen sind, zur Schule gegangen und kennen die wirklich sehr, sehr gut. Also auf die würde ich mich nicht verlassen, obwohl ich sie sehr, sehr gut kenne.
Es ist immer noch mal schwierig, wenn man dann wirklich in der Verantwortung ist. Das sieht man an unserer aktuellen Regierung, dass man ja dann auch auf einmal Kompromisse machen muss und vielleicht auch von seinen eigenen Werten so ein Stück weit abweichen muss.
Das könnte man aber mal laut sagen. Ich könnte ja vornherein sagen, pass auf, ich verspreche Ihnen jetzt, ich baue Kindergärten, Verkehrskreisel und sorge dafür, dass die Gewerbesteuer steigt oder sinkt, was halt gerade cool in dem Ort ist. Ja? So, und wenn man dann hinterher sagt, gucken Sie mal, nach 2 Jahren, jetzt haben wir Sie gewählt, Sie haben aber nichts davon gemacht. Dann wäre es mir aber lieber, wenn der Politiker nicht sagen würde, ja, wie du jetzt sagst, man muss ja Kompromisse machen, sondern wenn man vorher sagen würde, passen Sie auf, ich versuche, den Verkehrskreisel zu bauen, da brauchen wir aber eine Mehrheit für. Ich versuche, die Gewerbesteuer zu senken oder die was auch immer für eine Steuer zu erniedrigen, aber da brauchen wir eine Mehrheit für. Ich werde mich dafür einsetzen, das können Sie prüfen. Sie können in 2 Jahren zu mir kommen, dann zeige ich Ihnen, wofür ich abgestimmt habe und was ich gemacht habe. Ich kann Ihnen das aber trotzdem nicht versprechen. Und den Satz hörst du nie, nicht ein einziges Mal. Und deswegen sind die Berufspolitiker halt so, obwohl ich die respektiere, das ist super krass, wie hart die arbeiten. Ne? Die gehören wirklich zu den härtesten arbeitenden Menschen, die ich kenne, ohne Scheiß. Also so ist das nicht, aber dieser komplette Verlust der Wahrheitswahrnehmung, also der hundertprozentige komplette Verlust, die haben das am Ende einfach nicht mehr, der ist nicht in Ordnung. Und das müsste auch nicht sein. Es ist überflüssig. Machen sie halt nur, weil es für alle dann bequemer ist und dann so wie in der Evolution evolviert das sozusagen in die Richtung. Ne? Aber wenn man jetzt eine starke Person hätte, die zum Beispiel im Sinne von so einem Präsidenten oder sowas, ja, der dann sagen würde, das lasse ich nicht zu, dass ich möchte jetzt mal ganz klar benennen, was hier passiert ist und möchte das offenlegen, dann würde das auch in die andere Richtung sich entwickeln und dann gäbe es mehr Offenheit. Das wäre wirklich kein Problem. Das ist jetzt nicht so eine Wunschvorstellung. Ich weiß, dass das geht, ne? Weil ich sehe es ja. Aber da sind wir wieder beim Thema, sobald halt einer sagt, ja, okay, wenn ich jetzt hier ein bisschen lüge und trickse, dann habe ich hinterher für meinen Ruhestand zwei fette Villen. Es kostet mich nur ein Ja oder ein Nein. Ne? Und ich weiß, weil ich es jeden Tag sehe, dass die Menschen sich super leicht das schönreden, aber trotzdem dann die korrupte Entscheidung treffen. Also jetzt nicht nur Politiker und Politikerinnen, auch die angeblich braven, normalen Menschen machen das oft. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch sehr viel Gutes gibt. Ne? Ich will nur sagen, die Partei ist da wirklich sehr angenehm, weil da kann man wenigstens offen reden.
Und wenn du jetzt in ein politisches Amt gewählt werden würdest, was wäre so dein erstes Thema, wo du sagst, da
ist mir egal, sollen die Leute entscheiden. Also zum Beispiel in Köln wird jetzt die Oberbürgermeisterin tritt nicht mehr an. Die war damals gegen mich angetreten sozusagen. Vielleicht mache ich das jetzt nochmal. Letztes Mal bin ich ja Dritter geworden. Ne? Und wäre dann auch beinahe Bürgermeister geworden, weil sie hat ein Attentat wurde auf sie verübt. Dann wäre vielleicht der andere, vielleicht wäre dann gar nicht angetreten. Ich weiß nicht, wie das jetzt rechtlich ist, aber wer weiß, am Ende wäre ich der Bürgermeister geworden. Also passieren kann das schon. Aber jeder, der mich kennt, also weiß das, dass ich dann halt sage, okay, wir machen das, was die Leute wirklich wollen. Und das lege nicht ich fest. Also ich kenne ja die ganzen Reden, ich habe die auch gefilmt, sind auch im Netz, immer so bürgerliche Gesellschaft gegen AfD, ne, auf dem Marktplatz. Und die schwingen halt beide nur Reden. Also klar, die von der AfD sind halt, da hat man nur Fragezeichen über dem Kopf und weiß überhaupt nicht, was, hä? So, aber bei den anderen ist es so, dass die auch nur Phrasen dreschen und die Leute einpeitschen. Ne? Und das gibt es bei mir nicht. Also das weiß auch jeder, bei mir im Labor oder sonst wo in der Partei oder so. Das gibt es einfach nicht bei mir. Das unterbreche ich auch sofort. Also da warte ich auch nicht 5 Sekunden, sondern das wird sofort unterbrochen. Dann sage ich einfach, das ist jetzt nicht so. Nein, Ende. Sondern das ist so und das jetzt können wir weitermachen. Und sagen wir mal in Köln zum Beispiel, das ist ja, das mit dem Bürgermeister wäre ja in Köln gewesen. Also ich bin auch anderswo angetreten, schon Würzburg und so ein paar anderen Städten, aber Köln wäre das, wo es tatsächlich passieren könnte, wenn wir uns wirklich alle mal da reinhängen würden. Ne? Da wäre es möglich zumindest. Was sie sehr stört, ist zum Beispiel, dass das Stadtbild so dreckig ist. Ne? Das hat dann die CDU ursprünglich natürlich sehr gerne aufgegriffen, so vor langer Zeit, vor 15, 20 Jahren. Und die haben dann dafür gesorgt, dass das ein bisschen besser wurde. Dann ist jetzt die jetzige Bürgermeisterin, wird von Grünen und CDU getragen. Du hast aber auch eine sehr, sehr starke SPD in Köln. Und dann merkt man schon wieder, wie es zerfasert. Und was ich zum Beispiel, also eine Möglichkeit, was ich machen würde, wäre, ich würde mal wirklich fragen, okay, wer hat jetzt Bock, hier Klimaschutz in Köln zu machen? Wer will das? Also das haben wir in Limburg gerade gesehen, bei den Tauben, da wurde abgestimmt, haben die Leute abgestimmt, die Tauben sollen alle getötet werden. Ich war dabei bei der Kampagne, habe da auch immer schlaglichtartig mitgeholfen. Und damit muss man dann leben. Ne? Also wenn du nach wirklich monatelangem, ganz offenem, freundlichem, ehrlichem Zusammenarbeiten mit allen Stellen, wenn dann die Bürgerinnen und Bürger sagen, nö, wir wollen lieber, dass alle Tauben umgebracht werden, okay. Das heißt, dann ne, kann ich dann auch nicht mehr ändern. Dann sind die Menschen halt so. Und das würde ich mit Klima jetzt genauso machen. Also das funktioniert in Köln zum Beispiel gar nicht. Also das ist noch nicht mal ein Märchen, das ist gar nichts. Also das ist noch nicht mal heiße Luft, das ist überhaupt nichts. Und da würde ich sagen, okay, liebe Stadtgesellschaft, wir reden jetzt mal 4 Wochen darüber, ne, in Vereinen und überall, wo ihr wollt, auch in der Politik. Und dann machen wir eine Abstimmung und dann stimmen wir mal ab, ob die Bürgerinnen und Bürger bereit sind, unter diesen Bedingungen, die ich jetzt mal grob so aufzähle, ne, also super viele Bäume pflanzen, die ganzen Wände begrünen mit Efeu und so weiter und so weiter. Also alles, was man so machen kann. Ne, große Wasserflächen, wo man sich dann vielleicht ein bisschen erfrischen kann, wo auch ein bisschen was verdunstet. Dämmungen weiter fördern, wo das ausgelaufen ist und alles Mögliche halt. Das kostet ein bisschen Geld, aber es ist im Grunde genommen jetzt nichts Großes. Habt ihr Bock dazu? Ja oder nein? Ganz ehrlich. Ne? So, und wenn das abgestimmt ist, dann wird es auch umgesetzt. Und wenn ihr Nein sagt, dann machen wir auch Nein. So, so würde ich das machen.
Eine abschließende Frage noch zu deinem Äußeren. Wir haben beide bunte Arme, deshalb finde ich das gut, dass du quasi auch Tattoos als Bilder irgendwie magst und glaube ich auch so ein Reisetagebuch darüber so für dich erstellst. Muss einmal aber erklären, wie du zum Beispiel das Symbol der Stadtwerke Bogotá oder das Logo einer Billigfluglinie auf deine Haut gepackt hast.
Das ist die Stadtwerke Bogotá, das ist so ein Frosch. Den fand ich einfach geil, weil ich meine, in Kolumbien zu arbeiten, das war halt absolut abgefahren. Da hat natürlich nichts geklappt und es war noch so die Nachschwingen von der Zeit, das Isla Violencia, das war da schon vorbei. Da gab es halt nur, also da gab es wahnsinnig viele Tote. Aber als ich da gearbeitet habe auch, plus ein Serienmordfall noch. Der Täter ist auch gerade erst gestorben vor jetzt wenigen Monaten. Und das war einfach irre. Und ich mag einfach Gullideckel, ich mag auch so Eisenbahnen und sowas. Und dann dachte ich mir, ja, kannst du ja mal fotografieren. Und dann fragst du deinen Tätowierer und der fand das dann auch irgendwie bizarr und hat dann gesagt, ja, dann machen wir das aber hier auf den Muskel, damit das irgendwie passt. Und das ist so gut geworden, das ist so ein Frosch. Fand ich auch lustig, Stadtwerke, ne, weil da Wasser durch die Kanäle fließt. Und das ist nicht das Logo von der Billig Airline, sondern das ist von einem Flyer, der da drin war. Und ich mag Comics. Und da hatten die, was sehr, sehr ungewöhnlich ist, hatten die mal eine gute Comiczeichnung von einem, von so einer, wie soll man sagen, früher hieß das Stewardess, ne, so Reisebegleitung. Und das war so total irre, weil das passte so überhaupt nicht zu dem Schrott. Und dann habe ich das einfach eingesteckt und jahrelang habe ich das dabei gehabt. Und dann habe ich irgendwann einen anderen befreundeten Tätowierer gefragt, hast du mal Zeit gerade so, ne, weil das relativ einfach ist, aber es muss anders als dieser Frosch, den kann man nicht so vermurksen. Ne? Da kannst du so ein Stencil machen, also so eine Vorlage da drauf legen und dann malst du die mehr oder weniger auf der Haut ab. Aber bei dieser, das ist so super grafisch, da, wenn du da eine Linie verziehst, sieht es bescheuert aus. Besonders, weil auch noch ein Gesicht dabei ist. Und dann irgendwann haben wir das einfach aus Scheiße mal gemacht. Also das ist einfach nur eins der vielen Zeichen von dem von dir genannten Reisetagebuch, mhm, dass ich mal irgendwann halt wieder rumgegurkt bin und dann halt so eine Erinnerung dran habe. Wahrscheinlich, also bei vielen von den Sachen, die ich habe, die gibt es dann auch gar nicht mehr. Zum Beispiel auch viele Bands. Also ich habe auch Tattoos von ganz vielen Bands. Und wenn du dann mal nachguckst, dann so, welche Band gibt es überhaupt nicht mehr? Besonders, wenn die aus dem Ausland kamen und ich die nur einmal getroffen habe. Dann so, nee, Marc, das hat auch niemand ein Tattoo von denen und die waren auch nicht cool und so. Ich so, ist mir egal. War halt so, also das ist oft dem Moment geschuldet. Oder hier das Koskenkorva-Logo zum Beispiel, das erkennt fast niemand. Das ist von so einem Roggen-Wodka aus Finnland und ich habe eine Freundin aus Finnland, mit der war ich mal im Tattoo-Studio hier, da stammt auch dieses Tattoo her, was auf dem linken Arm drauf ist. Und da haben wir halt die ganze Zeit den Koskenkorva gesoffen und dann hat die mir das erzählt, dass das irgendwie der ist, dass der super bekannt vor Ort ist, aber sonst der Rest der Welt, den ich kenne, weil der international nicht groß vermarktet wird. Das fand ich auch irgendwie lustig. Also jedes Tattoo hat so eine Story.
Sehr gut. Und du hast dir tatsächlich, stand auch in deinem Buch, alle Haare bis auf die Kopfhaare weglasern lassen, trägst zwei Magneten und einen Chip unter der Haut. Ist das so ein Experiment? Am eigenen Körper oder ist das, zahlst du damit oder was?
Nee, die Haare, die haben halt genervt, weil wir hatten früher, als wir noch fürs Bundeskriminalamt und so Trainings gemacht haben, da haben wir halt irgendwo tote Tiere im Park gelegt, an Stellen, wo halt aber auch viel Müll und sowas war. Und da sind dann immer die Herbstgrasmilben hochgekrochen und haben mich total zerbissen und das hat mich super abgefuckt. Also mich stören die Haare sowieso, aber das hätte mich wahrscheinlich jetzt nicht so extrem gestört, aber dadurch, dass dann auch noch immer die Herbstgrasmilben da hochkriechen, das fand ich dann ätzend. Ich muss sagen, im Nachhinein, das war eigentlich eine gute Entscheidung, weil das ist jetzt auch angenehmer, also aus Körperbildgründen ist tatsächlich angenehmer. Kann ich also echt empfehlen. Dauert aber ziemlich lange, weil man wegflitschen muss. Und auf Tattoos geht es auch nicht. Also sobald man ein Tattoo hat, geht es nicht mehr, weil dann verbrennt das Tattoo. Und die Chips, das ist so einfach so zum Rumprobieren. Also ich halte halt regelmäßig auf so Body Modification Konferenzen Vorträge und bin da auch schon sehr lange mit Leuten, die mit zu den Erfindern der Großstadtszenen gehören in New York und so befreundet, weil ich früher in New York gelebt habe. Und dann ist das auch was relativ Normales. Also der erste Magnet, das war, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam, da saßen wir irgendwo rum im Body Modification Studio und habe ich gesagt, ja, jetzt lass uns das halt mal machen, so, wenn das keine dicke Narbe gibt. Und dann hat die gesagt, ja, man muss aber links machen, wenn du Rechtshänder bist und so. Und ich so, verstehe, ja. Und jetzt der allerletzte Chip, der vierte, den ich eingepflanzt habe, das ist einer, da kannst du, können auch alle, die das hören, können mich ansprechen in der Bahn oder so. Dann können die ihr Handy dran halten und dann passiert was Lustiges. Da kann man eigentlich auch ganz viele Daten drauf speichern, aber ich habe natürlich wieder nur Scheiße damit gemacht. Und es ist einfach nur aus Spaß, so einfach, um es auszuprobieren. Also es hat keinen tieferen Sinn. Man kann damit bezahlen. Ja, kann man, ja? Ja, man kann mit dem modernsten, also mit dem neuesten RFID-Chip kann man auch bezahlen. Mache ich aber nicht, sondern ich mache es dann halt meistens mit dem Handy oder so.
Ja, super. Ganz vielen Dank für die bunte Reise. Wir haben jetzt weniger über deine Kriminalfälle gesprochen, weil ich glaube, du bist ja auch in vielen Interviews, auch in Podcasts zu hören. Du machst deinen eigenen Podcast immer noch, wo du auch...
Ja, der ist über Wissensthemen so, ne?
Genau, genau. Wissensthemen macht. Deshalb war mir so wichtig, dass wir immer ein bisschen mehr von dir hören, von deinem Hintergrund hören. Deshalb ganz vielen Dank. Wer mehr von dir lesen möchte, verlinken wir in den Shownotes zu deinen Büchern, zu den Kanälen, die du betreibst, vielleicht jetzt auch in Kürze TikTok. Also wir behalten dich im Blick und ergänzen auch auf jeden Fall. Vielen Dank für die spannenden und persönlichen Einblicke. Auf diesem Kanal gibt es weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Wir melden uns in Kürze mit weiteren spannenden Themen und Gästen. Tschüss aus Hamburg und vielen Dank, lieber Marc.
Ich danke dir. Vielen herzlichen Dank. Ciao.